Lionel Nakash und Karin Nakash, der kleine Gehirnversteher, eine Erkundung unseres geheimnisvollsten Organs. Hirnforscher sind heute gefragte Gesprächspartner, denn sie erklären uns, wie unser Gehirn funktioniert und scheinen damit auch zu verstehen, wie wir ticken. Höchste Zeit also, herauszufinden, was die Neurowissenschaft bisher über uns und unsere Schaltzentrale herausgefunden hat. Wir werden dabei ganz logisch vorgehen, von den elementarsten Begriffen zu den komplexen mentalen Funktionen des Gehirns, von Neuronen zu Denken, Sprache und Bewusstsein. Dabei greifen wir die wichtigsten Begrifflichkeiten wie Gliazellen, Neurotransmitter, Hippocampus, Broca-Areal, Kognition oder Plastizität auf. Blink Nummer 1. Das Gehirn kommuniziert mit Hilfe von Nervenzellen. Unsere Reise beginnt auf der Ebene der Zellen. Sekunde für Sekunde stimmen sich in unserem Gehirn 100 Milliarden Nervenzellen ab. Sie kommunizieren unablässig miteinander und senden sich die unterschiedlichsten Botschaften zu. Manche dieser Nachrichten geheißen der Nervenzelle, ruhig zu bleiben, andere drängen sie dazu, aktiv zu werden. Wurde eine Nervenzelle, auch Neuron genannt, aktiviert, sendet sie eine Nachricht an zahlreiche andere Neuronen in anderen Hirnregionen. Ein Neuron besteht aus einem Zellkern und einer Art Schwanz, dem sogenannten Axon. Du kannst dir das Axon als eine Art elektrisches Kabel vorstellen, das die verschiedenen Hirnareale miteinander verbindet. Wenn Nervenzellen Botschaften austauschen, geschieht das an der Synapse, die auch unter der Bezeichnung synaptischer Spalt bekannt ist. Sie ist die Kontaktzone, von der Nervenzellen Zehntausende besitzen. Dort findet die Informationsübertragung statt, die mit einer Befruchtung verglichen werden kann, einer informationellen Befruchtung. Die Nachrichten selbst bestehen aus sogenannten Neurotransmittern, den Botenstoffen. Diese Botenstoffe rasen bei der Informationsübertragung auf die Membran des Neurons zu. Diese befindet sich unmittelbar am Ende des Neurons, am synaptischen Spalt. Nun werden erhebliche Mengen der Neurotransmitter in den synaptischen Spalt ausgeschüttet, durchqueren ihn und heften sich anschließend an die Membranrezeptoren des benachbarten Neurons. Die Neurotransmitter sorgen dafür, dass das nächste Neuron entweder gehemmt oder erregt wird. Wird das Neuron von einer solchen Erregung erfasst, kann es dazu kommen, dass es seinerseits Botschaften an tausende anderer Synapsen sendet. Um die Nervenzellen herum befinden sich die sogenannten Gliazellen. Sie sind wie eine Art Kitt, der die Neuronen zusammenhält. Früher dachte man, Gliazellen seien ausschließlich dazu da, die Neuronen zu unterstützen. Man hielt sie für eine Art gute Mutter, die neuronalen Abfall abtransportiert und die Axone behutsam umhüllt. Neuere Forschungen konnten jedoch zeigen, dass Gliazelle und Neuron eine enge Einheit bilden, ohne die die Funktion des neuronalen Netzwerks nicht aufrechterhalten werden könnte. So fand man auch heraus, dass manche Gliazellen auch in der Lage sind, selbst Neurotransmitter auszuschütten. Im nächsten Blink springen wir eine Ebene höher und schauen uns die wichtigsten Hirnareale an. Blink Nummer 2. Ob Cortex oder Hippocampus, jeder Teil des Gehirns erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. Wenn wir davon sprechen, dass etwas oberflächlich ist, dann meinen wir dies in vielen Fällen eher negativ. Oberflächen erscheinen als etwas, hinter dem sich das eigentlich Interessante verbirgt. Beim Gehirn verhält es sich jedoch genau umgekehrt. Auf der Oberfläche, der Großhirnrinde, spielen sich die richtig interessanten Vorgänge ab. Der Fachbegriff für die Großhirnrinde lautet Cortex. Der Cortex ist die jüngste Hirnregion und für diverse höhere Funktionen zuständig, wie zum Beispiel Lesen, komplexes Denken oder Sprechen. Außerdem ist er Sitz unserer Persönlichkeit. Dutzende Milliarden von Neuronen kommunizieren hier miteinander. Auf sie geht auch die umgangssprachliche Bezeichnung graue Zellen zurück, da der Cortex aus hellgrauen Nervenkernen besteht, nicht aber aus den weiß ummantelten Axonen. Tiefer im Gehirn befindet sich eine weitere Gruppe von Neurokernen, die mithilfe der Axone mit dem Cortex kommunizieren, die Basalganglien. Sie sind eine Art Filter, die unserem Organismus mitteilen, welche Handlung oder Bewegung gerade wichtig oder unwichtig ist. Werden sie durch eine Erkrankung beschädigt, führt dies meist zu Bewegungsstörungen, Muskeln spannen sich ungewollt an oder der Körper zittert unwillkürlich. Ein anderer Teil des Gehirns, der Hippocampus, erhielt seinen Namen vom Seepferdchen, da er seiner Form recht nahe kommt. Eigentlich haben wir sogar zwei Hippocampi. Sie befinden sich in den Tiefen unserer Temporallappen, einer rechts, einer links. Ihnen kommt eine Doppelfunktion zu. Sie sind sowohl für unser Gedächtnis als auch für unsere Orientierung zuständig. Diese Überlagerung erklärt, wieso die sogenannte Loci-Methode im Gedächtnistraining so hervorragend funktioniert. Bei dieser Methode zum Auswendiglernen stellst du dir während des Lernens einen vertrauten Ort vor, beispielsweise dein Elternhaus, und legst die zu lernenden Informationen in den einzelnen Räumen ab. Wenn du dich später an den Stoff erinnern willst, wanderst du in Gedanken durch das Haus. Der Frontallappen befindet sich im vorderen Teil der Großhirnrinde, dem sogenannten Neokortex. Auch er ist an diversen komplexen geistigen Funktionen beteiligt, unter anderem daran, dass wir vorausplanen können. Patienten, deren Frontallappen stark beschädigt ist, sind deswegen im Hier und Jetzt gefangen. Führt man sie in ein Zimmer mit einem Bett, reagieren sie unmittelbar, ziehen sich aus und legen sich hinein. Der Balken verbindet die linke mit der rechten Hirnhälfte. Zwar ist er nicht Sitz unseres Ich-Bewusstseins, aber doch immerhin ein zentraler Faktor. Ohne ihn können unsere beiden Hirnhälften nämlich nicht miteinander kommunizieren, sie würden ein Eigenleben führen. Der Balken hält damit also nicht nur die beiden Hemisphären, sondern auch unsere Persönlichkeit zusammen. Blink Nummer 3. Das Gehirn verändert beständig seine Struktur. Hast du von dem Mythos gehört, dass wir eigentlich nur 10% unserer Hirnkapazität nutzen? Eine schöne Vorstellung, doch leider stimmt sie nicht. Ein gesunder Mensch nutzt ganze 100% seiner Hirnkapazität. Wie es zu dem 10%-Mythos kam? Nun, in früheren Zeiten der Hirnforschung sah es für Wissenschaftler so aus, als ob Schädigungen an bestimmten Hirnregionen keine Folgen nach sich ziehen würden. Schäden am Frontallappen, der größte Hirnlappen unseres Gehirns, schienen sich nicht auszuwirken. Man folgerte daraus, dass er nicht genutzt würde, so wie viele andere Hirnregionen auch. Die Forscher kamen dadurch zu dem Schluss, dass etwa 90% unseres Gehirns ungenutzt seien. Erst in den 60er Jahren begriff man langsam aber sicher, dass sich derartige Schädigungen in Wahrheit stark auf die Persönlichkeit des Menschen auswirken. Betroffen sind logisches Denken, selbstständiges Handeln, Kreativität und Humor. Selbst wenn wir unsere Gehirnkapazität bereits voll ausschöpfen, heißt das nicht, dass wir damit an eine Grenze stoßen, denn unser Gehirn befindet sich im Zustand ständiger Veränderung. Mit anderen Worten, wir nutzen 100% eines formbaren Gehirns. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Plastizität des Gehirns. Wie veränderbar unser Gehirn wirklich ist, zeigt eine Untersuchung an Londoner Taxifahrern. In dieser konnten die Forscher nachweisen, dass die Hippocampi der Taxifahrer deutlich stärker ausgebildet waren als bei Vergleichspersonen. Der Grund? Sie hatten ihr Ortsgedächtnis besonders häufig gebraucht und dementsprechend gut trainiert. Bei den Taxifahrern formten sich im Hippocampus nicht nur neue Nervenzellen, durch das Taxitraining stärkten sich auch die Verbindungen zwischen bereits bestehenden Neuronen. Wir können also unser Gehirn durch Lernen und Übung ändern. Doch nicht nur das. Auch für Menschen, deren Gehirn geschädigt ist, ist dies eine gute Nachricht. Einem jungen Mädchen musste der Bereich des Gehirns entfernt werden, in dem die Lesefähigkeit sitzt. Da die Operation jedoch stattfand, bevor das Mädchen zu lesen gelernt hatte, konnte sich das Gehirn noch anpassen. Das symmetrische Gegenstück zu dem Bereich, der für das Leseverständnis zuständig ist, übernahm die Aufgabe. Das Mädchen lernte zu lesen, weil ein Teil des Gehirns für diese Aufgabe zweckentfremdet wurde. Blink Nummer 4. Unser Gehirn sorgt dafür, dass wir kognitive Dissonanzen vergessen. Vielleicht kennst du jemanden, der Kriege abstoßend findet, aber an der Börse dann doch Investitionen in die Rüstungsindustrie in Kauf nimmt, wenn die Rendite stimmt. Oder vielleicht bist du mit einem Pärchen befreundet, das sich sehr um den Klimawandel sorgt, aber trotzdem mehrmals im Jahr mit dem Flieger durch die Welt jettet. An solchen Zuständen, große Worte und nichts dahinter, hat auch unser Gehirn seinen Anteil. Wenn unsere Wertvorstellungen nicht mit unseren Handlungen übereinstimmen, sprechen Wissenschaftler von einer kognitiven Dissonanz. Nakash führte in seinem Labor einen Test durch, mit dem er künstlich eine kognitive Dissonanz in seinen Probanden erzeugte. Nehmen wir mal an, du hättest mitgemacht. Zunächst solltest du Urlaubsziele auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Stockholm hätte von dir eine 8 bekommen, genau wie London. Nun wurdest du aufgefordert, dich für eines der beiden Ziele zu entscheiden. Bei dieser Entscheidung zwischen den beiden Städten geschieht etwas in deinem Gehirn. Eine kognitive Dissonanz entsteht. Das Gehirn mag eine derartige Dissonanz jedoch ganz und gar nicht und tut deswegen alles dafür, dass du ein kohärentes Ich aufrechterhalten kannst. Aber wie? Ganz einfach. Du veränderst deine Vorlieben. Im zweiten Teil des Experiments wurden die Teilnehmer darum aufgefordert, die Reiseziele nochmals zu bewerten, nachdem sie sich bereits für ein Ziel entschieden hatten. Hier ließ sich meist Folgendes beobachten. War eine Entscheidung für London gefallen, bekam es nun auch eine bessere Bewertung. Gleichzeitig tauchten nun plötzlich viel mehr Punkte auf, die gegen Stockholm sprachen. Die Folge? Eine schlechtere Bewertung für die schwedische Hauptstadt. Kognitive Dissonanzen auflösen kann unser Gehirn aber auch, indem es uns Handlungen, die im Widerspruch zu unseren Überzeugungen stehen, verdrängen oder vergessen lässt. Darin sind wir Menschen sogar richtige Meister. So verdrängt der Vielflieger möglicherweise ganz, dass sein Verhalten in totalem Widerspruch zu dem steht, was er seinen Freunden und Bekannten über die Folgen des Klimawandels erzählt. Blink Nummer 5. Das Broca-Areal ist ein zentraler Bereich für unsere Sprachfähigkeit. Der Chirurg Paul Broca stand im Jahr 1861 vor einem Rätsel. Einer seiner Patienten brachte plötzlich kein einziges Wort mehr heraus, nur mehr eine einzige Silbe, die er ständig wiederholte und die bald zu seinem Spitznamen werden sollte, Tan Tan. Sein Sprachverständnis schien hingegen unbeeinträchtigt. Er hatte keine Probleme damit, Brokas Worten zu folgen. Broca konnte sich diese sehr spezielle Einschränkung in der Sprachproduktion nur durch eine Sache erklären. Ein ganz bestimmter Teil des Gehirns musste beschädigt worden sein. Nachdem Tan Tan gestorben war, untersuchte er dessen Gehirn und entdeckte tatsächlich eine Schädigung in der Großhirnrinde, genauer gesagt im linken Frontallappen. Damit glaubte er, das Hirnareal gefunden zu haben, in dem Sprache entsteht, das Broca-Areal. Doch Sprache ist weniger eindeutig verortbar, als bei der Entdeckung des Broca-Areals ursprünglich angenommen wurde. Spätere Forschungen zeigten, dass sie in weit mehr als nur einer einzigen Hirnregion entsteht. Dank MRT-Technik weiß die Hirnforschung heute, dass das Broca-Areal jedoch in Sachen Sprachproduktion keineswegs für sich allein steht, sondern Teil eines viel größeren neuronalen Sprachnetzwerks ist. Wie wir im dritten Blink gesehen haben, lässt sich der Sprachverlust durch die Plastizität des Gehirns durchaus überwinden, wenn auch nicht unbegrenzt. So hat die Hirnforschung eine Erklärung dafür, wieso es deutlich schwieriger ist, eine Zweitsprache im fortgeschrittenen Alter zu erlernen. Bevor wir unser erstes Lebensjahr erreicht haben, waren wir unbewusst einem Mechanismus ausgesetzt, der nützliche Laute verstärkt und uns gleichzeitig nutzlose Laute vergessen lässt. Im Alter wird es deshalb immer schwieriger, eine zweite Sprache ohne Akzent zu sprechen. Die Plastizität der für Aussprache und Hörverständnis zuständigen neuronalen Netzwerke hat also gewissermaßen ein Ablaufdatum. Wer früh eine Zweitsprache lernt und bilingual aufwächst, hat zudem einen Vorteil. Das dauernde Hin- und Herbewegen zwischen mehreren Sprachen scheint auch die kognitive Beweglichkeit zu erhöhen. Man ist flexibler im Denken. Wie es im Gehirn eines Menschen aussieht, der eine zweite Sprache erst später im Leben erlernt, hat der Neurowissenschaftler Daniel Perani bei einem Versuch im MRT herausgefunden. Während die Muttersprache meist die klassischen Sprachregionen aktivierte, wurden bei der Zweitsprache auch andere Regionen aktiviert. Perani fand aber auch noch etwas Bemerkenswertes heraus. Bei Menschen, die eine Zweitsprache sehr gut beherrschten, stimmten die aktivierten Bereiche wiederum mit den klassischen Netzwerken der Erstsprache überein. Blink Nummer 6. Unser Gehirn konstruiert unsere Wahrnehmung und plant mit Wahrscheinlichkeiten. Dass wir bei Bewusstsein sind, bedeutet noch lange nicht, dass wir auch alles mitbekommen, was unser Gehirn so mit uns treibt. Denn unsere Schaltzentrale arbeitet ständig im Hintergrund und konstruiert unsere Welt. Und das ist auch ganz gut so. Nehmen wir nur einmal das Sehen. Während die Zellen in der Mitte unserer Netzhaut Farben empfangen können, sehen die anderen Zellen an dieser Stelle die Welt nur in Schwarz-Weiß. Unser visueller Kortex nimmt die Informationen, die er von der Retina erhält, jedoch nicht einfach ungefiltert auf. Stattdessen färbt unser Hirn die Lichtinformationen und gewährt uns so die Illusion, komplett in Farbe zu sehen. Das ist noch nicht alles. Da sich an der Seite der Retina jeweils ein Loch befindet, durch das Gefäße und der Sehnerv zum Gehirn laufen, nehmen wir die Welt normalerweise mit zwei blinden Flecken wahr. Doch auch hier weiß unser Gehirn Abhilfe. Es vertuscht die Einschränkung mit selbstproduzierten Bildern. Unser Leben wird dadurch um einiges leichter. Es wäre schließlich extrem unpraktisch, wenn wir mit zwei blinden Flecken durch die Gegend laufen würden. Dank unseres konstruierenden Gehirns nehmen wir nur das wahr, was für uns sinnvoll ist. Das Gehirn unterstützt uns aber auch noch auf eine andere Art und Weise. Es trifft nämlich andauernd Voraussagen über das, was wir im nächsten Moment voraussichtlich erleben werden. Nehmen wir einmal an, du bekommst während eines Experiments in immer gleichen Abständen einen Piepton vorgespielt. Währenddessen misst ein MRT deine Hirnaktivität. Zunächst würde der akustische Bereich deines Kortex anspringen, da dir der Ton anfangs neu ist. Je öfter sich der Ton jedoch wiederholt, desto schwächer fällt auch die Reaktion im akustischen Kortex aus. Wieso? Weil das Gehirn sich nun ziemlich sicher ist, dass es immer so weitergeht. Dein Gehirn hat eine Voraussage über die Zukunft getroffen. Erst wenn sich die Tonfolge nach einer Weile plötzlich ändert oder sie abbricht, wird dein Gehirn wieder heftiger reagieren, da es feststellt, dass seine Vorhersagen falsch waren. Solche Vorausberechnungen dienen nur zum Teil dazu, Denkleistung für Alltäglichkeiten zu sparen. Es geht vor allem darum, uns vor möglichen Gefahren zu schützen. Dass unser Gehirn in der Lage ist, sich vorzustellen, was es als nächstes erleben wird, ist im Straßenverkehr ein echter Lebensretter. Blink Nummer 7. Unser Bewusstsein entsteht, indem verschiedene Hirnareale miteinander kommunizieren. Eine der spannendsten Fragen der Hirnforschung ist sicherlich die nach unserem Bewusstsein. Bisher ist es der Neurowissenschaft noch nicht gelungen, den Code des Bewusstseins zu knacken. Wie das Bewusstsein in unserem Gehirn entsteht, bleibt ein Rätsel. Die neuronalen Voraussetzungen sind hingegen schon recht gut erforscht. Die oberste Grundvoraussetzung für das Bewusstsein lautet: Wir müssen wach sein. Das neuronale Netzwerk, das dafür verantwortlich ist, lässt sich im Gegensatz zu dem Bereich für Sprache oder dem Bereich für das Gedächtnis eindeutig im Gehirn verorten. Es hat den etwas komplizierten Namen Formatio reticularis und befindet sich tief im Hirnstamm. Es funktioniert wie eine Art Bewegungsmelder. Es überwacht andauernd auditive oder taktile Signale aus unserer Umwelt. Mit anderen Worten: Hören wir etwas oder berührt uns jemand, dann kommt die Information über den Hörnerv bzw. die Haut zuerst in der Formatio reticularis an. Daraufhin weckt das Netzwerk reflexhaft den Kortex. Wir sind wach und können agieren. Aber genügt es, wach zu sein? Nein. Wachheit ist zwar eine Grundvoraussetzung, jedoch hängt das Bewusstsein nicht ausschließlich vom Wachzustand und der Funktionsfähigkeit der Formatio reticularis ab. So befindet sich beispielsweise ein Patient während einer epileptischen Krise im Wachzustand, ohne aber bei Bewusstsein zu sein. Um bei wachem Bewusstsein zu sein, muss es auch zu einer besonderen Kommunikation der Neuronen innerhalb des Kortex kommen, die aber noch nicht vollends erforscht ist. Man kann sich das Ganze ungefähr so vorstellen: Wenn wir bei wachem Bewusstsein sind, dann sprechen die verschiedenen Bereiche des Kortex auf eine ganz bestimmte Weise miteinander. Stellt man sie sich als Individuen vor, dann reicht es nicht aus, wenn sie sich in Grüppchen beiläufig und ungezielt wie auf einer Party unterhalten. Aber auch das Gegenteil, eine ganz einfache gemeinsame Nachricht, herausgebrüllt wie auf einer Demo, reicht nicht aus. Damit sich aus der Kommunikation der Kortexbereiche ein waches Bewusstsein entwickelt, braucht es einen Mittelweg. Eine vernünftige Konversation zwischen den einzelnen Gehirnbereichen, die sich konzentriert mit verschiedenen Dingen befasst und dabei koordiniert abläuft. Das waren unsere Blinks zu Lionel Nakash und Karin Nakash, der kleine Gehirnversteher, eine Erkundung unseres geheimnisvollsten Organs. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die Hirnforschung viel über das menschliche Gehirn sagen kann, auch wenn einige Funktionen weiterhin rätselhaft bleiben. Eine der wichtigsten Entdeckungen war beispielsweise die Plastizität des Gehirns. Es kann sich auf Veränderungen einstellen und je nach Nutzung unterschiedliche Bereiche stärker ausbilden. Die Neurowissenschaft kann uns mit dem Konzept der kognitiven Dissonanzen auch erklären, warum wir etwas sagen, aber etwas ganz anderes tun. Schließlich zeigen uns die Neurowissenschaften auch, dass unsere Wahrnehmung der uns umgebenden Welt in weiten Teilen durch unser Gehirn konstruiert ist.